Rogate betet. Liebe Gemeinde, Rogate ist der Name des heutigen Sonntags im Kirchenjahr. Als alter Lateiner kann ich Ihnen sagen, Rogate steht im Imperativ. Es ist also ein Befehl, eine Aufforderung zu beten. Wir werden selbst von Gott eingeladen zu beten. Wir haben nicht nur die Möglichkeit, uns im Gebet zu Gott zu wenden, sondern er befiehlt es uns sogar, betet. Gott spricht, kommt her zu mir mit allem, was euch bewegt. So dreht sich dieser Sonntag, Rogate im Kirchenjahr, um dieses große Thema, das Gebet. So auch der folgende Predigttext. Ich verlese Daniel 9, die Verse 4 bis 5 und Verse 16 bis 19. Ich betete zu dem Herrn, meinen Gott, und bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg, denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetat unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allem, die um uns her wohnen. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Angesicht über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen her. Neige deine Ohren, mein Gott, und höre. Tu deinen Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach Herr, höre! Ach Herr, sei gnädig! Ach Herr, merke auf und handle! Säume nicht, um deinetwillen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Dieser Text ist ein Gebet Daniels. Daniel ist im Persischen Reich im Exil, fernab von seiner Heimat. Dort ist er ein hoher königlicher Beamter und Prophet. Unser Predigttext ist ein Auszug aus einem Bußgebet Daniels für seine Heimat Israel. Hier in diesem Text begegnen wir dem Gebet in seinen verschiedenen Facetten. Gott wird im Vers 4 als der Souveräne angebetet, von denen selbst allein sein Bund und seine Gnade abhängig sind. In Vers 5 danach ein Sündenbekenntnis. In Vers 16 haben wir dann die Bitte um Vergebung und in Vers 17 bis 19 wird Gott um Erhörung und um konkrete Besserung aus dieser misslichen Lage angebetet. Ein bisschen erinnert mich dieser Bibeltext an einen Bub, der einen ganz großen Bock missgebaut hat. Der Ärger, den der Junge daraus hat, ist so groß, dass er nicht mehr alleine aus dieser misslichen Lage kommt. Jeder mag jetzt vielleicht an ein eigenes Ereignis denken in seinem eigenen Leben. Der Bub hat so einen großen Mist gebaut, genau das, was die Eltern gesagt haben, mach es lieber nicht, dass es nur noch eine Lösung gibt, zu den Eltern zu gehen und sie um Hilfe zu bitten. Es beginnt damit, dass der Bub sagt, liebe Mama oder lieber Papa, gleich in dieser Situation werden die meisten Eltern wahrscheinlich schon wissen, wie es weitergeht. Denn die meisten Eltern haben einen siebten Sinn, wenn das Kind etwas ausgefressen hat. Dann wird das Kind sagen, ich habe einen gewaltigen Fehler gemacht. Das war echt gescheit deppert. Das war mein eigenes Versagen. Und zudem habe ich genau das getan, wo ihr gesagt habt, ich solle es nicht tun. Es tut mir leid, dass ich nicht auf euch gehört habe. Und liebe Mama und lieber Papa, jetzt brauche ich eure Hilfe, um da wieder rauszukommen. Und sehr wahrscheinlich werden die Eltern dann ihrem Kind auch helfen. Doch was macht der Bub dort eigentlich vor seinen Eltern? Und was macht Daniel vor Gott für sein Volk? Beide tun Buße. Wenn ich heutzutage von Buße spreche, denken die meisten Menschen wahrscheinlich, ich sei Jurist oder Polizist. Es geht um ein Verkehrsdelikt oder eine Ordnungswidrigkeit. Aber in der Bibel ist die Buße etwas viel Gewichtigeres und etwas viel Zentraleres. Das kleine theologische Lexikon, was ich daheim im Zimmer stehen habe, beschreibt Buße als, Zitat, eine von Gott bewirkte Umkehr des Menschen als eine grundsätzliche Veränderung des Menschen. Zitat Ende. Buße kann auch etwas mit einer Handlung zu tun haben, wie wenn man zu schnell fährt mit dem Auto und dann seine Buße zahlt. Doch ist Buße in erster Linie die veränderte innere Haltung von einem selbst. Und diese veränderte innere Haltung kommt von Gott. Er öffnet mir die Augen, wo ich falsch liege, wo ich irre, wo ich gesündigt habe. Gott führt mich mit der Erkenntnis, die ich von ihm erhalte, zur Buße, zur neuen, veränderten Haltung. Natürlich kommt häufig zur Buße auch eine Handlung meinerseits. Wie der Bub, der seinen Eltern gesteht, dass er etwas ausgefressen hat. Bei manchen Fehlern muss ich was reparieren, ersetzen. Das meine ich ganz praktisch. Und andere Fehler, wie wenn man zu schnell fährt bei der Verkehrsbuße, gehen mit einer spürbaren Strafe einher. Das alles kann zur Buße gehören. Aber das Wichtigste bei der Buße ist das Herz. Meine innere, erneuerte Einstellung zu einem bestimmten Thema, Handlung, wo ich falsch gelegen habe. Und so hängt die Buße auch gar nicht so sehr an mir, wie sie an Gott hängt. Denn Gott zeigt mir, wo ich falsch liege. Doch wenn Gott mir meine Fehler zeigt, muss ich darauf reagieren und Buße tun. In dem Predigttext haben wir eine ganz besondere Art der Buße, die Kollektivbuße. Daniel 9, Vers 5. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen, so der Vers 5. Es geht Daniel nicht um seine eigene individuelle Verfehlung. Sein Bußgebet umfasst viel mehr. Daniels Bußgebet umfasst sein ganzes Volk stellvertretend. Doch nicht nur stellvertretend für alle spricht er dieses Gebet. Er betet, wir haben gesündigt. Mit dem Wir nimmt er sich ganz bewusst in die Buße mit rein. Er meint damit, Gott, ich habe auch gesündigt. Ich bin auch gottlos und abtrünnig gewesen. Das ist ganz schön hart. Vor allem, wenn man überlegt, wer Daniel war. Wenn man das Buch Daniel in der Bibel liest, liest es sich wie eine Geschichte, wie man als Mensch nur am bestmöglichsten Gott treu sein kann. Daniel und seine Freunde essen nicht die unreinen Speisen am Königshof und riskieren mit dieser Auflehnung schon ziemlich viel. Wenn es um knifflige Aufgaben für Daniel geht, wie das Deuten von Träumen, ist für Daniel klar, das geht nur mit Gott zusammen. Und wahrscheinlich ist den meisten von ihnen auch bekannt, dass Daniels Freunde im Feuerofen landeten, weil sie die Statue des Königs anbeteten. Sie überlebten dies. Daniel wanderte in die Löwengrube, weil er Gott weiter anbetete. Er überlebte dies auch. Daniels Leben ist eigentlich auch eine Geschichte von Treue, Gehorsam und Vertrauen eines Menschen zu Gott. Aber trotzdem betet er in Vers 5, wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Damit bezieht er sich selbst ein und betet zu Gott: Ich habe auch gesündigt. Liebe Gemeinde, damit zeigt sich eine geistliche Wahrheit, die auch lutherisch ist. Kein Mensch ist gerecht vor Gott, auch wenn er umgangssprachlich ein guter Mensch ist. Wir sind alle auf Gottes Gnade angewiesen. Wie es auch Daniel im Vers 4 betet: Ich bete zu dem Herrn, meinen Gott, und bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade bewahrst, denen, die dich lieben und deine Gebote halten. So Vers 4. Und, liebe Gemeinde, Gott gewährt uns diese Gnade vom Herzen gern. Wir sind bei dem Thema kollektive Buße. Daniel tut Buße für sein ganzes Volk. Das Nordreich Israel ist vergangen und das Südreich Juda mit seiner Hauptstadt Jerusalem besteht nur noch in Abhängigkeit von fremden Königreichen. Wie konnte es dazu kommen? Israel war, ist und bleibt doch Gottes auserwähltes Volk. Daniel formuliert in seinem Gebet auch den Grund, warum sein Volk am Boden liegt. Vers 5: Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Oder die zweite Hälfte von Vers 16: Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetat unserer Väter trägt Jerusalem und sein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. Vieles wird hier genannt: Sünde, Unrecht und Gottlosigkeit. Doch wer die Geschichte des Volkes Israel und seiner Könige kennt, der weiß, das größte Vergehen oder der Kern, wo alle Vergehen herkommen, ist die Gottlosigkeit. Doch es ist nicht nur ein Problem der damaligen Zeit, es ist ein dauerndes Problem. Wir Menschen entfernen uns immer wieder von Gott. Und dieses Problem können wir auch in Deutschland sehen. Dieses Land hat sich von Gott entfernt. Das meine ich gar nicht wertend, sondern nur beobachtend. Waren im Nachkriegsdeutschland noch über 90% aller Menschen in der evangelischen Kirche oder der katholischen Kirche, so sind es heutzutage nur noch unter 50% in Deutschland. Und dieser Wegfall von Mitgliedern bei uns in der Landeskirche wird nur zu einem sehr kleinen Bruchteil von den Geschwistern, den Freikirchen oder den Gemeinschaftsverbänden aufgefangen. Freilich sind die Menschen weiter religiös. Sie beten und teilweise ist das Buchregal mit der esoterischen Literatur das größte in manchen Buchläden. Diese Religiosität der Menschen ist aufrichtig suchend, aber dennoch entfernt vom christlichen Glauben und damit auch entfernt vom lebendigen Gott, welcher sich zeigt in Jesus Christus. Wahrlich, wir leben in einer wortwörtlich rein deskriptiv gottlosen Zeit. Hier können wir Buße tun für unsere Gesellschaft. Doch wo Daniel in seinem Bußgebet vom Wir spricht, meint er auch immer mit zugleich sich selbst. Und wenn wir unsere Gesellschaft für die Buße tun, die sich von Gott entfernt hat, da schließen wir auch unser Verhalten mit in diese Buße ein. Unsere eigene individuelle Gottlosigkeit, die sich in verschiedenen Handlungen zeigt. Aber vielleicht tragen wir auch eine Verantwortung, wenn sich Menschen von Gott entfernen und müssten dafür Buße tun. So wie es die evangelische Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg in der Stuttgarter Schulderklärung mit folgenden Worten getan hat: Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Ich komme zurück zu dem Bild von dem Bub, der was ausgefressen hat und es jetzt seinen Eltern ganz ehrlich gesteht. Die Reaktion der Eltern ist klar. Sie werden ihm helfen und ihm beistehen in der schwierigen Lage. So ist es auch mit Gott. Wenn wir vor ihm Buße tun, sei es für uns selbst oder für eine Gruppe, dann wird er sich uns zuwenden und uns beistehen. Bußgebet, das ist ein schweres und schwerwiegendes Thema. Und schon das Thema Gebet selbst kann mühsam klingen. Doch kann man hier leicht dem Fehler aufsitzen und denken, dass es im Gebet um das eigene Handeln geht. So schreiben religionswissenschaftliche Zusammenfassungen über das Gebet sei ein eigenes zur Ruhe kommen, sich konzentrieren, eine regelmäßig eingeübte Routine und so weiter. Das kann das Gebet auch sein. Doch ist das Gebet in erster Linie Handeln Gottes. Das mag jetzt vielleicht irritieren. Beim Gebet bewege ich doch meine Lippen. Ich spreche doch. Beim Gebet falte ich doch meine Hände. Für das Gebet nehme ich mir doch die Zeit. Also ist doch Gebet augenscheinlich mein Handeln. Trotz aller dieser richtigen Beobachtung ist das Gebet in erster Linie Handeln Gottes. Daniel betet in Vers 4: Ach Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade bewahrst. So der Vers. Gott hat in Jesus Christus mit uns seinen Bund geschlossen und seine Gnade geschenkt, als durch Christi Tod und Auferstehung gerecht und freigesprochene, können wir Gott im Gebet überhaupt erst begegnen. Gott spricht uns an, jeden von uns. Wenn du Jesus kennst, hat Gott dich irgendwann mal angesprochen. Das ist die Grundlage für das Gebet von uns Christen. Unser Gebet ist nicht unser Tun, sondern die Antwort auf Gottes Tun. Und damit ist unser eigenes Gebet zu einem Stück weit auch Handeln Gottes. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Spruch kennen, aber ich habe immer wieder diese Aussage in schwierigen Fällen gehört: Jetzt können wir nur noch beten. Liebe Gemeinde, streichen Sie das nur. Selbstverständlich gibt es Situationen, wo man selbst nicht mehr handeln kann, wo man nur noch beten kann. Aber Gebet ist nie ein nur im Sinne von abwertend, nur Gebet. Gebet ist nie das geringste Mittel, sondern immer das größte Mittel. Denn das Gebet ist der Weg von meinen begrenzten Möglichkeiten zu Gottes unbegrenzten Möglichkeiten. Dem ist sich auch Daniel in seinem Gebet bewusst. So im Vers 18. Neige deine Ohren, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Daniel ist sich der aussichtslosen Lage bewusst. Jerusalem und das ganze Volk Israel ist von Fremdvölkern abhängig. Doch Daniel weiß, dass für Gott keine Macht, kein Umstand, keine Situation zu groß ist. Deswegen wendet er sich zu Gott, da Gott nichts unmöglich ist. Denn das Gebet ist der Weg von meinen begrenzten Möglichkeiten zu Gottes unbegrenzten Möglichkeiten. Ich wünsche Ihnen, dass Sie dies im Gebet erfahren dürfen.